wenn Pferde schwere Knochengewebsschädigungen haben, dann geht das einfach nicht mehr. Und dann ist das größte Problem der Zeit, dass es emotional für viele Tierbesitzer sehr schwer ist, loszulassen, die teilweise sogar egoistisch reagieren, dass das Pferd unbedingt am Leben bleiben muss, nur damit es noch da ist. Das ist für uns sehr schwer.
Hallo und herzlich willkommen bei Heu, Hafer und Co., dem Pferdefutter-Podcast. Heute mit dem Thema Hufrehe verstehen, verhindern, begleiten. An meiner Seite heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Heike Bussang. Sie ist Tierärztin und eine der wenigen spezialisierten Anlaufstellen für Hufrehe mit Reha-Zentrum im deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute da ist, weil ich sie vor mittlerweile, glaube ich, sind es schon 2,5 Jahre her, auf einem Ernährungskongress von der Conny Twardy gesehen habe. Und ich habe auch schon ganz lang ihr Buch bei mir. Und ja, ich finde, sie hat sehr viel Hilfreiches, Bewegendes zu erzählen rund um das Thema Hufrehe. Und ja, freue mich auf die heutige Folge. Hallo und herzlich willkommen, Heike.
Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Finde ich total spannend, dass wir das hier machen können. Ich bin Pferdetierärztin aus Leidenschaft und freue mich darüber, über meine Leidenschaft mit euch zu sprechen. Denn in unserem Hufreha-Zentrum in Hessen, das ist in Deutschland, in Mittelhessen, in der Nähe von Marburg an der Lahn, behandeln wir sehr viele Hufrehe-Patienten.
Da kommt natürlich gleich die erste Frage von mir: Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, eine Praxis oder ein Reha-Zentrum zu errichten, das sich auf Hufrehe spezialisiert? Ihr habt ja auch eine Intensivstation, eine Orthopädie, einen Hufbeschlag, eine Hufbeschlagsambulanz. Ja, wie bist du da hingekommen?
Ich habe in München studiert und hatte einen ganz, ganz tollen Mentor, das ist der Professor Gerhards, der mittlerweile schon in Rente ist. Und wir haben sehr viel Zeit als Studenten in der Chirurgie in München verbracht. Und meine Leidenschaft hat dort begonnen, denn da gab es auch eine Schmiede. Und wir haben da Fohlen geklebt, Schuh geklebt. Und mich hat dann das Thema Biomechanik, wie läuft das Pferd, wie kommt das auf, wie stellt sich der Fuß und was für Krankheiten bauen sich darauf auf, hat mich schon da spannend total interessiert. Und in meiner späteren Selbstständigkeit ist ein Pferd zu mir gekommen, das heißt Marie, der habe ich mein Buch gewidmet. Denn die Marie hat uns gelernt, dass Diagnosen nicht immer ein Todesurteil sein sollen, sondern Marie hatte einen dreifachen Hufbeindurchbruch. Ich habe dann gesagt, stopp, das darf man nicht behandeln, das ist nicht lege artis. Und die Besitzerin hat gesagt, das ist für mich keine Option. Und Marie ist mein erstes Pferd, an der ich lernen durfte, wie sich eine Hornkapsel wieder regenerieren kann und wie sowas alles heilen kann, und wird bis heute noch als Reitpferd erfolgreich eingesetzt. Der geht super. Und das ist jetzt schon viele Jahre her. Ich glaube, 20 Jahre.
Wow. Ich glaube, schon mit diesem Einstieg gibst du ganz vielen Pferdebesitzern da draußen sehr viel Hoffnung. Genau, aber wie sieht jetzt so ein typischer Alltag bei dir am Hof Steinacker aus? Und was erwartet ein Pferd, das jetzt akut zu dir in die Klinik kommt?
Meistens ist es so, dass mich Anfragen per E-Mail erreichen oder auch, wir hatten jetzt vor 2 Wochen zum Beispiel ein Pferd, wo ich einen Anruf von einem bekannten Transporteur bekommen habe, dass es ein Pferd gibt, was in höchster Not sofort evakuiert werden muss. Und dann nehmen wir Pferde täglich bei uns stationär auf. Dann fange ich an, den Kriminalroman dieses Einzeltieres neu zu lesen, von Anfang bis zum Ende. Und das beginnt mit einer ganz ausführlichen Anamnese. Das heißt, wir erfragen den Vorbericht der letzten 5 Jahre. Und dann kriegt das Pferd bei uns ein Balkonzimmer. Wenn es Angst hat, alleine zu sein, haben wir auch Kumpels, die wir dazustellen, damit die Pferde sich wirklich artgerecht, pferdegerecht wohlfühlen, weil dann heilen die am besten. Und dafür haben wir bei uns spezielle Boxen mit einem speziellen Gummibelag. Auch die Außenpaddocks haben einen speziellen Belag, damit die Tiere gut untergebracht werden, denn die meisten Patienten, die zu mir kommen, sind schwer hufkrank.
Okay, und das heißt, die kommen dann bei dir an, werden mal erst untersucht, aufgenommen und je nachdem, was dann dabei rauskommt, geht dann die Geschichte quasi weiter.
Richtig.
Vielleicht, dass wir nochmal mehr auf das Thema Hufrehe eingehen. Für alle, die jetzt zum ersten Mal davon hören, kannst du bitte vielleicht mal erklären, was passiert eigentlich im Huf, wenn ein Pferd Hufrehe bekommt und warum ist denn das eigentlich auch so dramatisch?
Ihr stellt euch jetzt vor, dass ihr mit einer Seilbahn, ihr seid ja in Österreich, habe ich gehört, fahrt mit der Seilbahn auf den Berg hoch und habt ganz stabile Wanderschuhe an. In der Seilbahn habt ihr ganz viel Zucker gegessen und zu euch genommen und eure Füße quellen an. Ihr entwickelt also ein entzündliches Ödem. Das macht das Pferd in seiner Hornkapsel und dabei entsteht ein Schaden, wo die Lamellen den Halt verlieren. Ihr sollt jetzt diesen Berg besteigen und habt nur noch einen Flipflop an. Und bei jedem Schritt werdet ihr merken, dass der Steg des Flipflops schwierig von eurem Zeh zu finden ist und ihr dabei in alle Richtungen umknickt und euch eigentlich den stabilen Wanderschuh wieder zurückwünscht. So könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Tiere fühlen und warum die dann nicht mehr so gut laufen können, weil die tatsächlich so eine lose Verbindung zwischen ihrem Knochen und der Hornkapsel entwickeln, dass sie dann bis zum Festliegen kommen, weil sie erzählen, ich habe keinen stabilen Wanderschuh mehr. Und die Pferde lügen nie. Das heißt, wenn Pferde solche Schmerzen zeigen, kommen sie meistens dann zu uns und wir stellen den Wanderschuh wieder her.
Wow, ich bin jetzt beeindruckt von diesem tollen Vergleich. Ich denke, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, denen geht es wahrscheinlich jetzt genau gleich. Für mich war das beeindruckend jetzt, wenn ich dazu höre, dann wird mir schon ganz anders und dann kommt mir vor, ich kann die Schmerzen schon fühlen, weil das klingt für mich ganz schrecklich. Ja, das heißt, also die Pferde haben in jedem Fall eigentlich bei Hufrehe schlimme Schmerzen, oder? Kann man das so verallgemeinern?
Es müssen Wahnsinnsknochen- und Nervenschmerzen sein, die Pferde haben, denn ich habe teilweise Pferde, die auf über eine 80er Herzfrequenz gehen. Das heißt, ich habe gerade ein Pferd hier. Wenn das versucht zu stehen, dann erkläre ich der Besitzerin immer, dass es gerade versucht, den Shanghai-Derby-Parcours zu galoppieren. Und das dann mit einer erhöhten Atemfrequenz und auch mit Schwitzen. Und wenn es sich wieder hinlegt, dann hat es den Marathon erstmal für den Tag beendet und ruht sich aus und fühlt sich wohler, wenn es nicht mehr auf diesen brennenden Füßen steht. So kann man sich das als Besitzer vielleicht vorstellen, wie schlimm diese Schmerzen sein müssen.
Bringt mich jetzt gleich vielleicht zu einer vorgegriffenen Detailfrage, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe solche Schmerzen und nicht aufstehen will, dann darf ich auch liegen als Pferd oder dann lassen
unbedingt.
Die Pferde vielleicht einfach liegen, oder?
Wir lassen die liegen und zwar im Liegebett und das machen die Pferde sehr, sehr gut mit und ich habe mich total gefreut. Das ist das Pferd, was vor einer Woche bei mir als schwerster Notfall eingeliefert wurde und jetzt müssen wir aufpassen, dass er die Boxentür nicht verlässt, weil er jetzt schon frech wird und sagt, ich kann jetzt hier raus. Durch die Box, weil er weniger Schmerzen hat.
Wow, in nur einer Woche? Das kommt mir jetzt sehr schnell vor. Was ist denn so ein Zeitraum, wie schnell sowas heilen kann? Oder das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich.
Die Heilung dauert ja viel, viel länger. Das heißt, bis der Wanderschuh wieder ein Wanderschuh ist, kann bis zu einem Jahr dauern. Aber wenn man aus dem Kühlschrank die Sahnetorte rausnimmt, und direkt die Fütterung umstellt, auch Knäckebrot, sage ich jetzt mal so. Jeder denkt sich, was meint sie damit? Also ich meine nicht, dass die Pferde Sahnetorte zu fressen bekommen, da gehen wir nachher noch mehr drauf ein. Und wir stellen hier die Ernährung um und die Pferde haben dann keine hohe Zuckerlast mehr und keine erhöhten Blutwerte mehr. Und sofort fängt an, dieses entzündliche Ödem aus dem Fuß zu gehen und dann verbessert sich das direkt und tut weniger weh. Das heißt, die Schwellung in den Beinen wird weniger und dadurch haben die Pferde dann weniger Schmerz.
Okay. Vielleicht nochmal, weil man das auch auf Social Media und überall beim Thema Hufrehe begegnet man ja verschiedenen Auslösern oder jeder Pferdebesitzer oder vermutlich viele Pferdebesitzer, die ein Pferd mit Hufrehe haben, suchen ja nach dem Auslöser oder der Ursache. Welche Ursachen begegnen dir in deiner Klinik am häufigsten und gab es da auch in den letzten Jahren eine Veränderung, die du beobachten konntest?
Ihr könnt das Cover meines Buches mal googeln. Das heißt Wohlstandskrankheiten unserer Pferde. Und da habe ich ganz fette Haflinger drauf. Und ich war in Australien vor 2 Jahren und habe da athletische Pferde gesehen und wusste, wenn ich nach Australien auswandere, werde ich arbeitslos. Dort gab es keine Fettdepots. Und hier in Deutschland ist es so, oder auch in Österreich, dass man sich wohlfühlt, wenn sein Pferd so ein paar Fettdepots hat. Das gilt als Schönheitsmerkmal mittlerweile. Und diese chronische Überfettung und die Akzeptanz, dass die Fettdepots als normale Figur tituliert werden, führt dazu, dass aus den Pferden solche schwere Krankheiten entstehen. Und das ist Überfütterung. Das heißt, von 100 Pferden hat eins auch mal einen Gehirntumor, aber 99 haben Megabolik-Syndrom.
Ja, wow. Ich muss dazu sagen, wir kommen tatsächlich aus Tirol. Hier kommen ja auch die Haflinger her. Und ich muss echt sagen, also eben bei uns sieht man auch sehr viele dicke Haflinger, aber auf dem Buch, das Cover, hat sich in meinem Hirn eingeprägt. Und ja, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Das Auge kommt mir oft vor, hat sich auch an den Anblick der dicken Pferde schon gewöhnt. Und wenn mal jemand ein dünneres Pferd hat oder ein schlankes, dann kann ich aus der Praxis auch sagen, dass die Leute oft sogar angesprochen werden, oh, das Pferd ist viel zu dünn, obwohl es vielleicht sogar optimal Gewicht hätte oder wirklich athletisch wäre. Also ich glaube einfach, wir haben uns auch schon sehr an das übergewichtige Aussehen von Pferden gewöhnt. Genau, und ja, wenn ein Pferd akut eine Hufrehe entwickelt, was sind die ersten entscheidenden Stunden? Was sollte der Besitzer sofort tun, noch bevor jetzt ein Tierarzt oder du da bist? Und was ist absolut tabu?
Absolut tabu ist die Zwangsbewegung. Wenn das Pferd Schmerzen hat und liegen möchte, dann ist das Liegen richtig. Natürlich sollte man gucken, dass es keine Kolik hat, dass man unterscheidet, kann es jetzt einfach nicht stehen, weil es Hufrehe hat oder hat es gerade eine akute Kolik. Man stallt weich auf, das heißt, man kann ganz viel Späne oder Sand in den Stall machen und man kann die Beine kühlen. Man kann sich zum Beispiel eine Kinderstrumpfhose nehmen, unten die Spitze abschneiden, über das Bein ziehen, vom Huf bis zum Vorderfußwurzelgelenk und dort Eis, Crush-Eis reinmachen. Es gibt auch manche, die haben Eisvibes, die man in die Gefriertruhe einlegen kann und an das Pferd anbringen kann. Dann ist es wichtig, dass in den ersten 7 Tagen schon entlastende Maßnahmen eingeführt werden und dass es am besten ist die Evakuierung aus der Situation, wo man Rehe bekommen hat. Ich bin der Meinung, dass viele Pferde, die zu mir gebracht werden, wesentlich schneller wieder heile geworden wären, wenn sie wesentlich eher stationär verbracht worden wären, um sie von dem Kühlschrank wegzubringen, der in dem Moment falsch sein muss. Und wenn man dann als Tierbesitzer mal so 7 Tage Zeit hat, sich um andere Heusorten zu kümmern und im Stall alles wieder vorzubereiten, dann kann so ein Pferd in Idealbedingungen wieder nach Hause und dann wird es nicht wieder rehekrank.
Ich glaube, also ich aus unserer täglichen Praxis weiß, dass sehr, sehr viele Pferdebesitzer große Angst vor einem Stallwechsel haben, in welcher Situation auch immer. Aber du hast ja gerade angesprochen, dass auch wenn es absolut akut ist, sofort am besten gewechselt wird. Ich meine, in eine Klinik ist klar, ich glaube, da sind die meisten Pferdebesitzer auch dabei. Es kann aber natürlich auch bedeuten, dass der Pferdebesitzer den Kühlschrank selbst nicht umstellen kann und sich um einen anderen Stall so kümmern sollte. Genau, und das Pferd muss aber dann trotzdem in einen anderen Stall. Ist aber auf jeden Fall besser, die Umstellung.
Auf jeden Fall. Wir haben gerade ein Pferd, da bin ich angerufen worden letzte Woche. Da haben wir einen Wallach evakuiert, der sehr ranghoch in der Aktivstallherde gewohnt hat und der dann in der Integrationsbox die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist mit seiner akuten Rehe. Dann hatte die Besitzerin total Angst, wenn das Pferd jetzt zu uns kommt, dass das dann genauso ist oder dass das Pferd nicht gerne woanders ist. Ich habe dann dazu geraten, das Pferd zu evakuieren. Der ist bei uns hier in der großen Paddockbox untergekommen und sieht jetzt seine Freunde, die neben ihm stehen, müssen auch alle Boxenruhe halten. Und so verhält er sich bei uns jetzt ganz ruhig und seine Hufrehe ist schon fast abgeheilt. Das heißt, er ist jetzt wesentlich schneller in die Regeneration gegangen, als wenn er zu Hause geblieben wäre. Und dadurch, dass er in diesen Aktivstall nicht zurück kann, weil dort die Fütterung nicht umgestellt werden kann, hat jetzt die Kundin in Ruhezeit, sich die Bedingungen für ihr Pferd in Ruhe neu zu sortieren, damit er dann lebenslang, der soll ja noch 10 Jahre weiterleben, mit Hufrehe nie wieder was zu tun hat. Das ist also möglich.
Ja, okay, super. Du arbeitest ja auch sehr eng mit Hufschmieden zusammen. Wie wichtig ist jetzt dieses Team aus Tierarzt und Schmied und woran erkennen Besitzer, dass hier wirklich gut zusammengearbeitet wird?
Das größte Problem ist, dass es immer noch leider heutzutage zwischen Tierarzt und Hufschmied keine gute Kommunikation oder keinen guten Austausch gibt. Ich habe Glück, dass ich bei mir zwei Hufschmiede, die mit mir zusammenarbeiten, fahren mit mir zusammen regelmäßig auf Fortbildung. Wir haben eine sehr intensive Zusammenarbeit und wir machen auch Sektionen, um uns anzugucken, was genau, wie können wir wie die Balance wiederherstellen, wie können wir die Biomechanik noch mehr verbessern. Wir versuchen also ganz viel zu lernen. Jedes Pferd bringt uns was Neues bei und wir sprechen alles zusammen durch. Und das ist dann im Endergebnis eine Chance für das Pferd. Und der Besitzer kann das gut daran erkennen, ob das Team Hufschmied und Tierarzt zusammenarbeitet, indem er einfach mal fragt, wie funktioniert das? Geht ihr zusammen auf Fortbildung? Wie ist das mit dem Thema Huf? Und da kann man dann vielleicht erkennen, ja, das ist jetzt hier ein Team, was zusammenwirkt. Denn ohne dieses Zusammenwirken hat weder der Tierarzt noch der Hufschmied eine Chance, bei Schwerstpatienten zum Beispiel das wieder in Ordnung zu bringen.
Okay. Ja, ist jetzt eine schwierige Frage, aber ihr seid jetzt in Hessen. Gibt es irgendwie auch andere Partner, die du, also mit denen ihr zusammenarbeitet, überregional oder ja, müsste halt in einem Fall, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das an Hufrehe erkrankt und das ist sehr akut, dann ist es eigentlich zu spät, mich da großartig zu informieren oder ich gehe am besten einfach in die nächstgelegene Tierklinik oder Pferdeklinik und bringe mein Pferd dorthin. Also vielleicht hast du irgendwie eine Empfehlung, was man im Akutfall, wohin man sich am besten wendet.
Also zunächst auf jeden Fall an den Tierarzt und wenn der Tierarzt dann auf Gynäkologie spezialisiert ist, dann fragt man ihn, wohin können wir fahren? Was ist die Überweisung? Es gibt ja mittlerweile doch auch mehr Tierärzte, die da Hufe machen. Und das sollte man schon vorher abfragen, damit eben gerade in der ersten Zeit keine Alttheorien wie zum Beispiel Keilung oder Eingipsen gemacht werden. Da gibt es viele Theorien, die leider zu schwersten Folgeschädigungen führen können. Und man kann bei uns auch immer anrufen. Wir haben viele Kooperationspartner, die bei uns sich auch schon ausbilden haben lassen oder Kurse oder Vorträge von mir mitgemacht haben, wo wir dann sagen, ihr seid in der und der Region, da gibt's den und den, der sich auch damit sehr viel beschäftigt. Da könnt ihr euch dran wenden. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf einer Tagung eine Schweizer Tierärztin kennengelernt, wo wir sehr gute Gespräche hatten. Ich habe auch in Österreich schon Kurse gemacht, wo es gute Gespräche gab. Und bei uns ist ja Deutschland auch groß. Da gibt es jemanden im Norden, der das macht. Es gibt jemanden im Süden. Wir sind in der Mitte. Es gibt auch jemanden Richtung holländische Grenze. Und so kann man da sich gut austauschen.
Mhm. Ah ja, das ist super. Ich glaube, das hilft schon sehr vielen weiter. Und jetzt noch zu dem ganzen Praxisteil. Die Röntgendiagnostik ist ja auch ein sehr großes Thema bei euch. Wie viel Aussagekraft hat so ein Bild für dich und wie oft wirst du dadurch in deiner Therapie auch überrascht?
In meiner angewandten Therapie werde ich nie überrascht. Das ist das Problem, dass in der Anamnese, im Vorbericht der Pferde, wesentliche essentielle Röntgenaufnahmen zu diesem Pferd gefehlt haben, die zu einer anderen Therapie geführt hätten. Das heißt, wir haben einen speziellen Scanner, wo wir die Lamelle und das alles darstellen können. Man sieht da so kleinstfeine Haare sogar auf dem Röntgenbild. Und je genauer und schärfer die Entwicklungstechnik bei den Röntgenbildern ist, desto besser kann man beurteilen, wie schwer dieses Pferd krank ist. Es reicht nicht aus, nur seitliche Aufnahmen zu machen, sondern man muss das Hufbein im Gesamten sich anschauen. Und dafür machen wir pro Bein 3, 4, 5, ich habe es extra aufgeschrieben, 5 Röntgenbilder und am Ende sogar, wenn Hinweis auf chronische Durchblutungsstörungen sind, ein Venogramm, damit wir einschätzen können, ob das Pferd in der Zukunft heile wird oder nicht heile wird. Und so ist die Röntgendiagnostik bei uns ganz wichtig. Natürlich auch noch zusammen mit der Internistik und der Blutuntersuchung und dem Haltungsmanagement und den Futtermittelanalysen. Aber die Röntgenbilder lügen eigentlich nie, wenn man sie richtig durchführt.
Okay. Das heißt auch, wenn ein Pferd zu euch kommt oder wenn man Rat bei euch holen möchte, am besten immer die Röntgenbilder parat haben und die auch mit vorzeigen.
Unbedingt. Alles, wir haben so ein Datenblatt, das kriegt man dann zugeschickt. Das ist ein Vorbericht von 4 Seiten, den muss man dann ausfüllen. Da wird ganz, ganz viel abgefragt. Mhm. Nur anhand eines Röntgenbildes kann man keine Prognose für ein Rehpferd.
Okay. Gut. Jetzt kann ich mich noch gut erinnern bei deinem Vortrag damals, dass du auch von Geschichten erzählt hast, wo ihr wirklich überrascht worden seid, und hast du jetzt ja auch eingangs schon erwähnt. Vielleicht kannst du uns von einem speziellen Fall erzählen, wo dein Team, wo du besonders gefordert warst und wo ihr auch mal an eure Grenzen gestoßen seid.
Ich kann mich an ganz, ganz viele Pferde erinnern und an ein ganz besonderes Pferd. Das war ein Warmblutwallach, der in einer Ankaufsuntersuchung eine Lahmheit zeigte, eine geringgradige Lahmheit. Nicht bei uns in der Untersuchung, sondern im Vorbericht wurde mir berichtet, dass das Pferd 3 Monate zuvor zu uns kam, verkauft werden sollte. Da wurde festgestellt, das Pferd lahmt so ein bisschen. Dann hat man gesagt, okay, das hat vielleicht was am Hufgelenk. Dann wurde eine Cortisoninjektion in das Hufgelenk durchgeführt. Man hat an dem Tag eine Strahlfäule mit Bakterien übersehen. Das Pferd hat dann eine bakterielle Infektion bekommen. Dadurch hat das Pferd dann einen Hufbeindurchbruch erlitten unter dieser Einwirkung. Das Pferd ist dann mit Hufbeindurchbruch zu uns gekommen. Wir haben ganz viel gekämpft mit dem Tier, aber die Bakterien haben dann auch noch die Herzklappe besiedelt und dann ist uns das Pferd am Herzversagen verstorben. Das ganz dramatisch, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber solche Pferde, die wir dann über die Nacht auch begleiten, stündlich bei den Tieren sind, und das Pferd hat so gekämpft und eigentlich hätte das gar nicht sterben müssen, wenn es kein Cortison bekommen hätte. Ganz dramatisch.
Okay. Vielleicht ein zweites Beispiel noch, wo ihr positiv überrascht worden seid, wo sich vielleicht ein Pferd zurück ins Leben gekämpft hat, wo ihr vielleicht ursprünglich nicht gedacht habt, dass es dieses Pferd noch schaffen kann.
Das ist die Bella. Die werde ich nie vergessen in meinem ganzen Leben nicht, weil die Bella den Vorbericht hatte. Frau Bussagen, Sie müssen ein bisschen aufpassen, die lässt sich auf gar keinen Fall spritzen, die ist gefährlich. Und die kam zu uns im Liegentransport mit einem Hufbeindurchbruch vorne beidseits, mit bakterieller Besiedelung. Die hatte ganz schwere Koliksymptomatik dabei, hat bei uns 6 Wochen in Seitenlage liegen müssen. Und die Besitzer und wir haben sehr viel um das Pferd gebankt, weil die Blutwerte anfangs auch richtig schlecht waren. Und das Pferd darf mich mit Erlaubnis der Tierbesitzer auf jeder Messe, in jedem Vortrag begleiten, zeige ich die, wie die galoppiert und so durch die Luft prustet und sich freut und buckelt und wieder ganz normal geritten wird. Das Pferd hat das überlebt und ich erinnere mich noch, dass ich dem Pferd im Liegen ohne Halfter Infusionen anlegen durfte. Ich durfte die spritzen. Es war alles gar kein Problem. Und dann kam der Tag X, als sie aufgestanden ist und versucht hat, ihre ersten Laufversuche zu machen. Und dann sollte sie nur noch ein einziges Mal Penicillin in den Popo bekommen. Und ich habe an dem Tag geistesgegenwärtig einen Halfter auf dem Pferd gemacht mit einem ganz langen Strick. Und ich bin allein in die Box gegangen, wie jeden Tag der 6 Wochen zuvor. Und an dem Tag hat die Bella ihr Auge komisch schmal gemacht. Und dann habe ich versucht, die Nadel da reinzujagen. Und dann hat die, du spritzt mich nie wieder, hat die mich angegriffen. Und ich bin gerade noch so aus der Box gekommen, habe sie am Halfter am langen Strick festgehalten und die hat in dieser Box gebuckelt wie ein junges Tier. Und dann habe ich die Besitzer angerufen, habe denen gesagt, es tut mir fürchterlich leid, wir kriegen keine Spritze mehr da rein. Und dann hat die Besitzerin gesagt, danke für die schönste Nachricht dieses Tages. Jetzt haben wir unsere Bella wieder. Und ich habe dann gesagt, die schafft das auf jeden Fall. Und so war es dann auch. Die hat sich zurück in ihr Leben gekämpft und wird heute, hat ein ganz normales Pferdeleben.
Wahnsinn. Das ist sehr berührend. Da stellt's mir ja die Gänsehaut auf, sagt man bei uns. Ja, das ist, wow, sehr cool. Und eine Sache war jetzt beim Transport, im Liegentransport. Habt ihr da eigene Transportfirmen oder transportieren die Kunden zum Teil die Pferde noch selber? Jetzt zum Beispiel bei einem Hufbeindurchbruch stelle ich mir das schwierig vor, das Pferd auch überhaupt auf den Transporter zu bekommen.
Wir haben Transportunternehmen, die für uns fahren, überall, also auch national und international. Und die haben dann auch die Möglichkeiten, solche Pferde sicher zu transportieren. Und ich sage immer, keinem Pferd, was bis jetzt zu mir gekommen ist, hat der Transport geschadet. Es hat den Pferden nur geschadet, viel zu spät zu kommen, weil eine Angst besteht, solche Tiere zu transportieren. Das kann ich gar nicht verstehen, weil wenn die Pferde früh genug kommen, ich habe jetzt ein Pferd gehabt, das ist direkt im Reheschub akut zu mir gekommen und nach 5 Tagen wieder gesund nach Hause gefahren. Und dass also mit dem Transportieren kein Problem. Es gibt Besitzer, die trauen sich das emotional nicht zu. Und denen empfehle ich immer, ein Transportunternehmen zu verwenden, die darauf spezialisiert sind, mit solchen Tieren umzugehen. Und das hat noch keinem einzigen Pferd geschadet.
Ah ja, okay, super. Was ich mir persönlich auch sehr schwierig vorstelle bei euch, wenn ihr jetzt merkt, bei einem Pferd, das wird nichts mehr. Da bekommen wir das Pferd nicht wieder auf die Beine. Und es muss eine Entscheidung getroffen werden, ob man jetzt das Pferd erlöst oder wie es weitergehen soll. Stelle ich mir einerseits sehr schwierig vor, in Kombination auch mit den Pferdebesitzern, weil es natürlich sehr emotional ist. Aber natürlich auch für dich und dein Team, auch als Tierarzt, es wird wahrscheinlich irgendwo eine Grenze geben. Wenn die erreicht ist, könnt ihr nicht mehr weitermachen.
Das ist immer das Dramatische für uns, weil wir die Pferde quasi mit ins Bett nehmen und jedes einzelne Tier. Wenn man hier mein Team fragt, wer der und der ist, sie erinnern sich an jeden Namen dieser Pferde, die mit uns diese Wege gegangen sind. Und es gibt eben Pferde, die kommen auch manchmal zu spät zu uns. Das sind Pferde, die schwere Knochengewebsschädigungen haben, wo der Hufbeinknochen nie wieder in der Lage ist, ein normales Abrollen und Laufen zu ermöglichen. Da bin ich ethisch der Meinung, dass ein Pferd regenerativ sein sollte. Das kann auch mal ein Jahr in der Box verbringen, um seine Hornkapsel neu zu machen. Aber es muss einen funktionierenden Hufbeinknochen haben, der noch abrollen kann und der auch noch Laufen ermöglichen kann. Das heißt, wenn so ein Pferd keine Aussicht darauf hat, dass es ein Pferdeleben artgerecht führen kann, und damit meine ich ein Pferd, was im Schritt, Trab und Galopp gehen kann und nicht ein Pferd, was nur in einer Box stehen darf für sein Lebensende. Und da rechne ich den Besitzern immer vor, 10 Jahre kann noch 16 Jahre leben, 23 Jahre Lebenserwartung, noch 3 Jahre. Für den finde ich es ethisch nicht vertretbar, ein Jahr in der Box zu stehen. Für den 10-Jährigen schon, weil der hat da vielleicht danach noch 16 Jahre, die er leben kann. Aber wenn Pferde schwere Knochengewebsschädigungen haben, dann geht das einfach nicht mehr. Und dann ist das größte Problem der Zeit, dass es emotional für viele Tierbesitzer sehr schwer ist, loszulassen, die teilweise sogar egoistisch reagieren, dass das Pferd unbedingt am Leben bleiben muss, nur damit es noch da ist. Das ist für uns sehr schwer. Wenn wir es schaffen, dass Tierbesitzer uns vertrauen zu sehen an den Befunden und auch Pferd, dass es einfach nicht mehr geht, dann geben wir den Tierbesitzern immer einen ganzen Tag Zeit, sich in Frieden mit dem Pferd zu verabschieden. Am liebsten machen wir das auf einer Weide. Wir haben so eine Abschiedsweide, wo die Pferde dann tatsächlich auch nochmal Gras fressen, die Tierbesitzer sich dazusetzen können und wir dann ganz in Frieden zusammen mit dem Pferd den letzten Weg gehen.
Wow, das glaube ich, kann man nicht schöner gestalten, oder ja, da ist nochmal das Beste aus der Situation gemacht. Ja, vielleicht kommen wir jetzt so sehr in das Jetzt. Jetzt haben wir Frühling und jetzt ist das Thema Hufrehe natürlich wieder sehr, sehr aktuell. Frühjahr bedeutet auch immer Anweidezeit. Und ja, vielleicht von dir, was machen Pferdehalter deiner Erfahrung nach am häufigsten falsch? Und was wäre dein Goldstandard beim Anweiden?
Die meisten Pferdebesitzer machen falsch, dass sie sich total darüber freuen, dass die grünen Spitzen kommen, die Sonne scheint und jetzt gehen wir alle auf die Weide. Diese Weide hat im Winter eine Winterruhe gemacht und treibt im Frühjahr aus und hat ganz viel Energie, um eine große Mutterpflanze zu werden, die am Ende ihrer Lebenszeit Kinder kriegen möchte und mit ihrem Samenstand auf der Weide ihre Samen verteilen will. Das ist das Ziel dieser Pflanze. Frisst man diese Pflanze jetzt schon im Start, wo sie noch gar keinen Samenstand erreicht hat, sorgt man dafür, dass sich die Grassorten nicht etablieren, weil es keine neuen Babys gibt von den Gräsern. Und man frisst die Pflanze im Hochenergiestand. Und dann kriegt man Hufrehe. In welcher Jahreszeit ist das so? März, April, Mai gehört kein rehegefährdetes oder fettes Pferd auf die Weide. Und im Juni kann man dann anfangen anzuweiden, denn im Juni geht dieser Grasbestand dann in den holzigen Bestand über, weil er dann einen Samenstand gebildet hat und von dem Wind die Samen verteilt werden. Und dann haben wir eine hohe Rohphase, wo das Pferd mehr Kauschläge macht und deswegen weniger Masse dieser Pflanze aufnimmt. Habe ich aber jetzt so einen Kurzrasen, frisst das Pferd über das ganze Jahr immer wieder eine Pflanze, die in die volle Energie gehen will, um groß zu werden. Dass der größte Fehler ist, dass dieses überständiges Gras als zu alt oder zu dürr angesehen wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, Pferde sind Steppentiere.
Ja.
Und keine Mastbullen.
Ich habe jetzt mir vor allem gemerkt, die Monate, die du genannt hast, März, April, Mai, weil wir sind ja hier in Tirol und wir sind etwas später dran als viele andere Regionen, würde ich mal sagen, weil bei uns einfach länger der Schnee liegt. Und ich kann jetzt sagen, wir haben jetzt Anfang Mai und vielleicht seit ein, zwei Wochen ist es richtig grün draußen und jetzt fängt es erst richtig an zu sprießen. Aber ich weiß eben, ganz viele Pferdebesitzer grasen schon im März an in Deutschland. Und ich finde es irgendwie so schön, dass du die 3 Monate zusammengefasst hast und dass man einfach abwarten sollte. Das heißt, das Abwarten wäre eigentlich viel wichtiger als das langsame Anweiden Tag für Tag, weil das ist ja das, was man immer und überall hört. Jeden Tag 5 Minuten steigern. Und du drehst es jetzt eigentlich ist viel wichtiger, wann der richtige Zeitpunkt ist, überhaupt anzufangen und nicht 5 Minuten, das stimmt zwar auch, aber wichtiger wäre noch der Zeitpunkt, wo man beginnt. Ist das so korrekt zusammengefasst?
Das ist korrekt zusammengefasst und jeder hat eine andere Wiese. Auf jeder Wiese wächst eine andere Grassorte. Wenn man deutsches Weidelgras in der Reinsubstanz hat, dann darf man nie anweiden.
Ja, du hast ja jetzt schon das deutsche Weidelgras erwähnt auf den Wiesen. Und du beschäftigst dich ja auch intensiv mit den Grassorten und dem Weidemanagement. Auch gerade bei euch am Hof habt ihr ja spezielle Weiden für eure Patienten, wie ich mich erinnern kann. Und ja, da wäre jetzt vielleicht interessant für die Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt es eine ideale Pferdeweide? Und wie realistisch ist es, dass jetzt ein Einsteller im Pensionsstall die Weide an sich auch wirklich beeinflussen kann? Weil das bekommen wir natürlich auch immer wieder zu hören. Ja, das ist halt so. Da kann ich jetzt nicht viel machen. Aber vielleicht trotzdem ein paar Tipps oder ein paar Hinweise, auf was die Pferdebesitzer achten können.
Wir sehen seit 16 Jahren unsere Koppel jedes Jahr mit Liesch und Knaulgras nach und Rotschwingel. Mhm. Das sind Grassorten, die bis zu 1,80 Meter hoch werden, die dann ganz viel Rohfaser machen und die hinterher quasi aussehen wie ein Knäckebrot am Halm. Dadurch schaffen wir es, dass unsere Herde, wo etliche ehemalige Hufrehpferde drin sind, ein normales Leben ohne Maulkorb auf der Koppel führen. Von Mitte Juni bis Ende September. Und wenn man jetzt im Pensionsstall steht, dann kann ich das total gut verstehen. Der Stallbetreiber nimmt vielleicht nicht so viel Miete ein, weil ich investiere zum Beispiel jedes Jahr 2.500 Euro in 3 Hektar, um das überhaupt zu ermöglichen. Das ist sehr teuer, weil man dieses Gras auch düngen muss. Denn ohne Düngung wird das gar nicht so lang und so hoch. Und dann kann ich verstehen, dass die Pensionsstallbetreiber sagen, ich habe nur die Wiese und kann daran nichts wirtschaften. Es gibt etliche Pferdebesitzer, die diese Schwierigkeiten haben, weil sie eben nicht eine eigene Weide haben, wo sie selber machen dürfen, was sie möchten. Und es gibt auch teilweise Wiesen, die nicht gedüngt werden dürfen, weil die in Naturschutzgebieten liegen.
Mhm.
Was man machen kann, ist, dass man für sein Pferd sich vielleicht eine Fläche zuteilen lässt, und wenn die nur 20 mal 20 Meter groß ist, wo man fragt, ob man auf diesem kleinen Teil für sich selbst was anders machen darf. Mhm. Das ist so eine Lösung, die in Pensionspferdeställen doch dann möglich werden und wo ich auch mit Pensionsstallbetreibern teilweise spreche, Mensch, spezialisiert euch doch darauf. Dann kriegt ihr da Kunden, die das haben möchten und die sind auch bereit dazu, diesen Mehraufwand zu zahlen. Und so gibt es schon etliche Ställe, die ihr System umgestellt haben auf die Eat-Herde.
Ja.
Das Schöne ist, dass die Pferde das Gras All You Can Eat essen dürfen und dann einfach satt sind und keine Magenprobleme erhalten.
Das heißt, ihr könnt ehemalige Hufrehe-Patienten wirklich 24/7 auf die Weide stellen.
Ja. Diese Regel, Hufrehe-Pferde dürfen nie mehr auf die Wiese, gilt nur für die Wiese, die nicht geeignet ist. Mit den falschen Grassorten.
Ja.
Die Herde geht raus. Die freuen sich jetzt schon.
Bei mir das heißt,
jeden Tag um 10 Zentimeter. Wir warten, bis das Gras auf mein, also ich bin 1,85 Meter groß. Ich warte, bis es an meinen Schultern angekommen ist. Und dann messen wir die Werte. Und dann haben wir meistens einen Gesamtzuckergehalt von unter 4%, eine Rohfaser von über 33%. Und dann gehen wir raus. Und dann fressen wir die Pflanze. Und wenn man die in dem Moment auf der Wiese frisst oder wir mähen sie als Heu, ist das Gleiche drin.
Mhm. Das heißt, wann startet ihr dann mit dem Anweiden?
Wir fangen mit 5 Minuten an und machen unseren Trailweg sauber. Und dann sind wir meistens nach 14 Tagen komplett draußen, weil das Gras steht ja schon überständig in der richtigen Rohfaser da und hat quasi den gleichen Wert wie das Heu, was wir im Winter füttern. Und dann ist die Umstellung gar nicht so groß, weil die fressen kein frisches, dunkelgrünes Gras.
Ja.
Die fressen Heu am Halm.
Ich freue mich gerade richtig. Hört man vielleicht an meiner Stimme. Ich hätte gerne mehr solche Pferdeweiden rundum. Und würde mir das wünschen, dass es echt mehr Leute so machen können oder auch wirklich die Arbeit und das Geld in die Hand nehmen, um das alles zu realisieren. Du hast jetzt auch schon erwähnt, dass ihr einen Trail habt. Das heißt, ihr habt einen Aktivstall. Und ich merke das ja auch bei dir. Dir ist es auch sehr wichtig, dass diese Pferde, die mal Hufrehe hatten oder eben ja schwer erkrankt waren, auch wirklich danach noch ein artgerechtes Leben als Pferd haben können. Und da wäre es aber eine Frage, die ich mir überlegt hatte, was macht für dich eine wirklich rehe prophylaktische Haltung aus? Abgesehen von jetzt entweder dem richtigen Gras oder kein Gras von der falschen Pferdeweide, was ist da in der Haltung zu beachten, damit man sein Pferd vor Hufrehe bewahren kann? Vor allem natürlich gilt es, auf die Fütterung einzugehen. Und genau, da lasse ich dich jetzt einfach mal erzählen.
Die meisten Ställe sind darauf ausgelegt, dass sie Hochenergiefutter in All-You-Can-Eat fressen lassen. Es gibt Pferde in der Gruppe, die vertragen das. Und es gibt Pferde in der Gruppe, die können davon Rehe kriegen. So hat man immer das Problem, dass man verschiedene Pferdetypen eigentlich in seiner Herde hat. Das habe ich auch. Ich habe eine alte Stute und einen alten Wallach. Die Stute neigt zur Fettleibigkeit und der Wallach zum zu dünn wäre. Der Wallach braucht also Hochenergieheu und die Stute braucht Niedrigenergieheu. Wenn ich die beiden voneinander trenne, kriegt der Wallach Kolik und Panik. So ist mein Stall für Handicap-Pferde entstanden, in einem Konzept, wo ich in der Gruppenhaltung das Knäckebrot fütter und diesem LA, der einen anderen Energiebedarf hat, den leite ich über einen VIP-Bereich in einen anderen Bereich, wo die Stute vorm Zaun warten muss und er dann da seine Heukorbs und sein Hochenergieheu futtert. Wir schicken also durch einen Verteiler mit einem Zwei-Wege-System die Pferde über ein Computersystem und programmieren die einzelnen Gruppen so, dass sich die EMS-Pferde mehr bewegen als wie die anderen und immer wieder durch Abholung von Kleinstpellets über die Station laufen müssen. Und dann haben wir 6 Kilometer im Winter am Tag und 16 im Sommer. Und so schaffen wir das, den Energieumsatz auch zu lenken. Und wir füttern eben diese Mehrenergie in einem anderen Bereich, denn von den 30 Aktivstallpferden sind 20, die am besten Futter fressen, was eine Rohfaser über 33% hat und Gesamtzucker unter 6%. Und die anderen 10, die haben ein Handicap, wo die Mehrenergie brauchen, wo sie eine Heucharge brauchen, die zwischen 8% und 10% liegt. Haben wir ein Trennsystem.
Ah, okay. Und das lässt sich ja idealerweise ja über ein Aktivstallkonzept lösen. Mit den, habt ihr Chips oder Fußfesseln, Halsbänder? Wie habt ihr
Haben Chips, die werden die Mähne einflechten.
Mähne, ja.
Weil ich vor Fußfesseln und Halsketten Angst habe. Da können sich die Pferde ganz böse mit verletzen, indem die sich da drin verfangen. Und deswegen haben wir so ganz kleine, runde Dinger, die man in die Mähne einflechtet. Und damit erkennt der Computer dann, bist du ein VIP-Kunde, kriegst du Sahnetorte, bist du ein Diätpferd, kriegst du Knäckebrot.
Okay.
Dann will ich noch Mineralfutter dazu, weil das Pferd darf nur noch Heu fressen, das finde ich auch nicht richtig, sondern die müssen auch gut mineralisiert werden, denn die EMS-Pferde haben meistens einen Zinkmangel mit dabei. Wenn ich also von 100 Pferden, die EMS-erkrankt sind, mit einer Insulinresistenz Blut abnehme, haben die 100 Zinkmangelpferde. Und deswegen ist da wichtig, dass man darauf achtet, auch das zu kontrollieren und sich anzugucken und dann ein gutes Mineralfutter mit dazu zu geben. Und natürlich auch, das Reheheu hat ja auch Nachteile, wenn ich eine hohe Rohfaser habe und ich habe einen niedrigen Zuckergehalt, dann habe ich meistens auch einen niedrigen Proteingehalt und dann muss ich Proteine zugeben, um das zu supplementieren.
Ich finde es sehr spannend, dass du das jetzt von dir aus ansprichst, weil das ist tatsächlich eine Sache, mit der wir immer konfrontiert werden, wenn sich eben Leute mit einem Hufrehe-Patienten oder ehemaligen Hufrehe-Patienten grundsätzlich für die individuelle Fütterung bei uns interessieren, dann kommt oft auch die Aussage, aber eigentlich, mein Pferd darf eigentlich nur Heu. Und wir stehen eigentlich schon dafür, dass wir sagen, es sollte schon Mineralstoffe, Vitamine etc. abgestimmt auf den Bedarf bekommen. Und ideal ist es natürlich, wenn diese Pferde auch eine Heuanalyse mitbringen, weil man es dann natürlich noch genauer abstimmen kann. Und eben auch Proteine etc. sind ja für das Pferd trotzdem wichtig. Meines Erachtens ist einfach die Qualität und die Menge entscheidend.
Richtig, das sehe ich genauso.
Genau. Ich sehe, dass diese Folge unseren zeitlichen Rahmen der normalen Podcast-Folgen von uns auf jeden Fall sprengen wird. Aber ich hätte zum Abschluss noch eine Frage an dich. Und zwar, was würdest du den Pferdebesitzern mitgeben, damit ihr Pferd möglichst keine Hufrehe bekommt? Was können sie tun? Sollten sie beachten? Vielleicht kannst du das in einem Satz zusammenfassen.
Ich empfehle immer zu wissen, was im Kühlschrank von dem Pferd ist und was davon ungesund ist und gesund. Das heißt, Grundfuttermittelanalysen gehören in meiner Meinung zur Pferdehaltung wichtig dazu, denn weniger ist manchmal mehr. Und Heu ist nicht gleich Heu. Achtung, geht nicht um die ganzen Müslis, es geht um das Grundfuttermittel Heu.
Super. Vielen, vielen Dank dir, Heike. Also ich fand die Folge persönlich super, auch mit den ganzen Bildern, die du uns in den Kopf mitgibst. Und ja, wenn jetzt noch Zuhörer oder Zuhörerinnen mehr über deine Arbeit erfahren möchten, wo können sie sich informieren oder gibt es etwas, was du ja noch empfehlen kannst? Vielleicht dein Buch, das du noch erwähnst, wie es heißt, oder eure Webseite?
Also vielen Dank erstmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für Leute, die auch total das Thema total spannend finden, die können sich immer an uns wenden. Wir machen jährlich das Weidemanagement-Seminar, wo man Grassorten live erleben darf in einem Live-Vortrag im praktischen Seminar. Das ist jedes Jahr im Mai. Dann sind wir jedes Jahr auf der Messe in Gießen, auf der Reitsportmesse, wo wir die Grasausstellung ausstellen. Das machen wir immer einmalig, einmal im Jahr im Oktober haben wir eine Grasausstellung und machen auch Vorträge auf der Messe in Gießen. Und dann kann man sich natürlich auf unserer Homepage informieren. Das ist www.hufrehe-rehazentrum.de. Ihr könnt mich über meinen Namen Heike Bussan googeln, da kommt ihr auch da drauf, auf das Wohlstandskrankheiten unserer Pferdebuch von uns. Und natürlich haben wir auch eine Facebook- und eine Instagram-Seite, wo man dann verfolgen kann, wann wir wo wie Vorträge halten und wie man sich informieren kann über das Thema.
Super, vielen Dank. Wir werden euch natürlich die Links gerne in die Shownotes packen, sodass ihr das alles direkt aufrufen könnt. Und ja, Heike, vielen, vielen Dank für deine Zeit und all die spannenden Einblicke. Und ich bin mir sicher, dass ganz vielen Pferdebesitzern da draußen auch mit dieser Folge wirklich geholfen sein wird.
Dankeschön.